Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Professor Ferdinand Kirchhoff, unser Gast heute Vormittag in SWR 1 Leute, viele Jahre Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe, viele Jahre auch Lehrstuhlinhaber an der Universität in Tübingen für öffentliches Recht, Finanz- und Steuerrecht. Heute Vormittag bei uns. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen, Heim.
Wir haben einen schönen Anlass. Wir feiern 70 Jahre Grundgesetz. Wenn wir jetzt so tief in die Vergangenheit zurückgehen, 23. Mai 1949, Sie waren noch gar nicht auf der Welt?
Nein, noch nicht geboren.
Ich weiß nicht, haben Ihre Eltern Ihnen was über dieses Datum irgendwann mal erzählt oder über diese Zeit damals, Ende der 40er Jahre?
Eigentlich wenig. Man hatte da zu der Zeit ja noch keinen Grund zu feiern. Das Grundgesetz musste sich ja erst bewähren. Man war froh, dass es da war, dass es die Gesellschaft, den Staat stabilisiert hat. Überhaupt, dass das mit Gesellschaft und Staat, wenn ich das so sagen darf, wieder losging.
Wenn Sie die Formulierung sich bewähren benutzen, hat sich das Grundgesetz bewährt?
Zweifellos. Das Grundgesetz ist ein Glücksfall für Deutschland gewesen, weil es sofort eine steuernde Kraft entwickelt hat, weil es sehr schnell akzeptiert worden ist von einer Bevölkerung und weil es uns Freiheit und Gleichheit eröffnet hat, wie wir sie noch nie in Deutschland hatten. Und das über Jahrzehnte.
Diejenigen, die dieses Grundgesetz zusammengebastelt haben, dieser sogenannte Parlamentarische Rat, hat eine Leistung vollbracht, die Sie persönlich wie bewerten würden?
Also ich würde den Hut ziehen. Einmal das Komitee in Herrenchiemsee, was die Grundstrukturen innerhalb von 13 Tagen festgelegt hat. Und dann der Parlamentarische Rat, der gerade mal 9 Monate gebraucht hat, um es auszuformulieren und dann in Kraft zu setzen, in all den unbekannten Situationen, in denen man damals war.
Gab es eigentlich bestimmte politische oder auch juristische Anmerkungen seitens der alliierten Besatzungsmächte vor dem Hintergrund, dass sowas wie der Nationalsozialismus in Deutschland nie mehr passieren darf?
Ja, die Alliierten waren da sehr entschieden, also die drei westlichen Alliierten natürlich. Und die haben vor allen Dingen darauf geachtet, vor allen Dingen die Briten, keine starke Zentralgewalt und sie wollten Autonomie bis in die Kommunen, also die Selbstverwaltungshoheit der Kommunen. Da haben sie auch sehr drauf bestanden.
Dieses föderale System, das wir dann schlussendlich bekommen haben, hat sich's in der Summe bewährt in Deutschland?
Ich meine, ja, Checks and Balances tun einem ganz gut. Ich würde sogar die These wagen, immer wenn Deutschland Zentralstaat war, ist es daneben gegangen.
Tatsächlich? Kann man das an einem Beispiel festmachen?
Ja, nehmen Sie die NS-Zeit.
Okay.
Das ist, glaube ich, ein schlagendes Beispiel.
Schlagendes Beispiel möglicherweise gegen den Föderalismus ist die Situation, was Bildung, was Schulen angeht. Also ein Flickenteppich, wo in Bremen was komplett anderes passiert als in Baden-Württemberg oder in Bayern.
Nein, was heißt Flickenteppich? Föderalismus heißt, dass die Länder verschieden sind. Also ist der Flickenteppich gewünscht. Es ist nur die Frage, wo wir Einheit brauchen. Also im Bildungsbereich vielleicht bei den Bildungszertifikaten, Abitur, ja. Aber nicht in der Ausbildung selber. Da meine ich doch, ist es besser, wenn wir nicht nur experimentieren, sondern auch unterschiedliche Angebote haben.
Aber was ist, wenn das Abitur in Bremen eigentlich weniger wert ist als das in Baden-Württemberg?
Dann wird man sehen müssen, dass man das in der Bewertung vereinheitlicht, wie wir das zum Beispiel durch die Zentralstiftung für die NC-Zulassung machen.
Und dieses Grundgesetz beginnt ja mit einem Satz wie in Stein gemeißelt.
Ja, die Würde des Menschen ist unantastbar, meinen Sie.
Da muss man erst mal draufkommen, auf so einen Satz.
Ja, da haben sich die Urheber und Urheberinnen des Grundgesetzes auch lange Gedanken drüber gemacht. Es gab zum Beispiel den Vorschlag zu sagen, der Staat ist für den Menschen da und nicht der Mensch für den Staat.
Auch nicht schlecht.
Aber man hat sich dann für die Würde des Menschen entschieden. Und das ist der Kernsatz, also das Fundament der Grundrechte. Und da fächern sich dann auf der einen Seite die Freiheitsrechte auf,
ja.
Berufsfreiheit, Eigentumsfreiheit und auf der anderen Seite die Gleichheitsrechte. Das ist eine gute Entscheidung.
Warum ist so ein Satz im Grundgesetz wie Grundgesetz garantiert Leben und körperliche Unversehrtheit wichtig?
Dass man grundsätzlich davon ausgeht, dass jede Person eine bestimmte Würde, einen Integritätsanspruch, einen Identitätsanspruch, das würden wir vielleicht heute sagen, hat. Und dass das alle Grundrechte beseelt und vor allem, dass das unabwägbar ist. Ja. Das ist der verfassungsrechtliche Granit.
Dann gibt es einen Satz, der nach heutigen Kriterien vielleicht banal klingt, aber es damals nicht war. Alle Menschen sind gleich.
Das war damals nichts Neues. Also Egalität und Ähnliches hatten wir schon immer in der europäischen Gedankenwelt. Aber dass man das so klar hinstellt und vor allen Dingen, da haben ja die vier Frauen im Parlamentarischen Rat besonders darauf gedrängt, dass man das ganz klarstellt, in der Perspektive, Männer und Frauen sind gleichberechtigt.
Okay, nee, ich meinte das mit der Gleichheit bezogen auf die nationalsozialistische Gewaltherrschaft davor.
Ja, das auch, da haben wir jetzt im Artikel 3 Absatz 3 noch deutlichere Hinweise, dass man niemand wegen seiner Rasse, seiner Herkunft und so weiter benachteiligen darf. Das Grundgesetz ist natürlich eine deutliche Kehrtwendung gegenüber der Zeit 1933, 1945 gewesen.
Wenn Sie das ansprechen, niemand darf benachteiligt werden wegen seines Geschlechtes, seiner Rasse, seiner Sprache, seines Glaubens. Inwieweit verpflichtet ein solcher Satz oder solche Sätze ein Gericht dann in einem konkreten Fall, sich genau daran zu halten?
Das ist bindendes Recht. Also man muss sich genau daran halten, das ist ganz fraglos. Gerade diese besonderen Benachteiligungsverbote, die stehen da. Und wenn wir eine derartige Benachteiligung entdeckt haben, dann haben wir das moniert.
Okay.
Also da war überhaupt kein Fragezeichen dahinter. Einer weichen Gesetzesanwendung, vielleicht einer Modifizierung, das wird durchgesetzt.
Pressefreiheit wird gewährleistet, so steht es im Grundgesetz. Eine Zensur findet nicht statt. Warum ist sowas wichtig?
Weil wir jetzt schon in der historischen Vergangenheit 200 Jahre, denken Sie an die Restaurationszeit, Vormärz und so weiter, immer diese Probleme hatten, dass die Pressefreiheit gewährleistet wird. Und zweitens, das hat das Bundesverfassungsgericht immer deutlich gemacht, Presse und auch die Medien haben eine besondere Bedeutung der Demokratie, nämlich der Meinungsbildung durch Qualitätsjournalismus, würden wir heute sagen. Und deshalb ist das auch über das Recht des Einzelnen hinaus wichtig.
Gab es denn über diesen einzelnen Paragraphen in der Diskussion damals im Parlamentarischen Rat im Wesentlichen Übereinstimmung oder wurde damals auch erbittert gestritten?
In diesem Bereich weniger. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes wussten sehr genau, was sie wollten und sie wussten auch sehr genau, was sie nicht wollten aus der jüngeren historischen Erfahrung. Und bei den Grundrechten hat man sich um Formulierung gestritten, bei manchen Artikeln auch, ob man sie aufnehmen sollte, aber da war weitgehend Einheitlichkeit.
Eins noch zum Grundgesetz. Jahre danach oder viele Jahre, Jahrzehnte danach hat es ja die deutsche Einheit gegeben. Das Grundgesetz ist quasi dann übernommen worden. Warum hat man nicht eine neue gesamtdeutsche Verfassung ausgearbeitet, möchte beispielsweise auch ein Hörer wissen?
Das war die Diskussion, ob man eine neue Verfassung für das Gesamtdeutschland macht oder ob die neuen 5 Bundesländer das bestehende System übernehmen. Es gibt im Grundgesetz 2 Wege. Das eine ist Artikel 146 Grundgesetz, ein völlig neues Gesetz, durch das Volk angenommen. Und damals in Artikel 23 Grundgesetz, dass Bundesländer dem Grundgesetz beitreten können. Und man hat die zweite Lösung gewählt.
Das war damals eine klare und eindeutige Entscheidung?
Das war letzten Endes eine klare Entscheidung, eindeutig, die war natürlich umstritten. Mhm. Runde Tische vor allen Dingen in der ehemaligen DDR wollten eine andere Verfassung. Ich bin aber ganz glücklich darüber, dass wir das Grundgesetz genommen haben. Denn ich glaube, diese stille Revolution in der DDR war auch die Aussage, wir wollen das Grundgesetz, wir wollen die Grundrechte.
Ein anderer Hörer schreibt, bezogen auf die Gleichheit der Menschen, damit auch die Gleichheit von Mann und Frau, ob es quasi mit dem Grundgesetz vereinbart ist, wenn die katholische Kirche sagt, Frauen dürfen keine Priester werden.
Das Grundgesetz gilt für den Staat. Das heißt, es ist die Verfassung des Staates, damit auch der Gesellschaft. Aber der Adressat ist der Staat. Er ist auf die Grundrechte verpflichtet, er muss sie einhalten, er muss die Staatsorganisation entsprechend den Vorgaben des Grundgesetzes einhalten. Die Kirchen haben eine Autonomie in ihrem eigenen Bereich. Da gibt es Friktionen, also gerade im Arbeitsrecht. Ja. Einerseits ist das ein Beruf, meine Finanzquelle, andererseits ist das vielleicht auch eine typische kirchliche Funktion. Da gibt es dann Reibungspunkte, aber sonst sind die beiden getrennt. Das will das Grundgesetz
auch so. Was das Arbeitsrecht angeht, da gab es ja auch den Fall, ein Chefarzt in einer katholischen Klinik heiratet wieder, wird dann entlassen und die höchsten Richter in Deutschland sagen, das ist okay so, aber der Europäische Gerichtshof eins drüber, sagt, das geht nicht.
Ja, es gibt Streitfälle. Dafür sind die Gerichte da, die zu entscheiden. Und das Bundesarbeitsgericht hat gesagt, man darf ihm nicht kündigen. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, man darf kündigen. Und der EuGH sagt dann, man darf nicht kündigen. Das ist eine verschiedene Bewertung der Kirchenautonomie und des Gleichbehandlungsgrundsatzes und der persönlichen Freiheit des Arbeitnehmers gewesen. Das ist anders gewertet worden.
Finden Sie das richtig, dass das EuGH letztinstanzlich entscheiden darf?
Der EuGH entscheidet nicht letztinstanzlich. Der EuGH entscheidet über europäisches Recht. Die deutschen Gerichte überscheiden über deutsches Recht. Da gibt es Teilkreise, die sich überschneiden. Und da sagt der EuGH Anwendungsvorrang des Europarechts. Das ist im Prinzip richtig. Vielleicht nicht in allen Fällen, das ist vielleicht etwas überzogen worden. Aber dass da unterschiedliche Meinungen aufkommen, ist ganz natürlich. Da müssen wir im Dialog der Gerichte, im Verbund der Gerichte, diese Rechtsordnung, es sind ja 28 nationale Rechtsordnungen und eine europäische Rechtsordnung, Schritt für Schritt zusammenbringen, ohne dass es knirscht oder, wenn ich das so sagen darf, geradezu klemmt.
Über Ihre eigene Biografie, Sie kommen aus einer großen Juristenfamilie, insofern als Ihr Vater Jurist war in den 50er Jahren Bundesgerichtshof.
Ja, aus einer der ersten Männer da, ja.
Ja. Darf ich fragen, was Ihr Vater während des Nationalsozialismus gemacht hat?
Mein Vater hat da Jura studiert. Das war ja ein Studium, was damals nicht so unbedingt beliebt war. Und wollte schon immer Richter werden. Hat das dann auch geschafft, wobei ich sagen muss, sie haben ihn bis ganz zum Schluss nicht auf Dauer eingestellt, weil er nicht den damaligen Machthabern, ich möchte es mal vorsichtig ausdrücken, nahe stand.
Er war zentrumnah, glaube ich.
Ja, Zentrum. Er war Katholik, Zentrum aus der Münsteraner Gegend, dieser Kreis um Graf von Galen, den Kardinal.
Okay. Wie war es dann für Ihren Vater nach dem Krieg? Weil ja viele, die während des Nationalsozialismus als Juristen mit dem System paktiert haben, in der Bundesrepublik Deutschland weitergemacht haben.
Er ist dann wieder Richter geworden und eingestellt worden. Da kann ich eigentlich nichts drüber berichten. Das war kein Thema. Er kam dann sehr schnell nach Karlsruhe an die Bundesanwaltschaft BGH, weil da wohl überhaupt kein Problem war.
War das für Sie dann ein Problem oder auch während Ihres Studiums ein Problem, vielleicht mit anderen Kommilitonen zusammen, dass es eine richtige Aufarbeitung dessen, was im Nationalsozialismus von Juristen passiert ist, nie gegeben hat oder nicht richtig gegeben hat?
Grundsätzlich ja. Wenn Sie mich direkt auf meinen Vater ansprechen, er war der Berichterstatter in dem Auschwitz-Prozess. Und da habe ich zu Hause mitgekommen, das hat ihn tief mitgenommen, weil da in dieser forensischen Atmosphäre der Aufklärung des Tatbestandes und so doch diese Tatsachen in ihrer vollen nackten Brutalität herauskommen. Und das hat mich auch beeindruckt. Also das hat ihn sehr, sehr bewegt und beschäftigt.
Um Ihre Familiengeschichte zu komplettieren, Ihre Frau ist auch Juristin, ja. Richterin am Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg.
Ja.
Seit vielen Jahren.
Ja.
Und Ihr Bruder Paul Kirchhoff, auch Jurist, auch früher älterer Bruder am Bundesverfassungsgericht.
Im zweiten Senat gewesen, ja, im anderen Senat.
Ihr Bruder ist mal 2005 in die Schlagzeilen gekommen, weil der damalige Bundeskanzler Schröder ihn wie genannt hat, diesen Professor aus Heidelberg.
Ja.
Und es war nicht freundlich gemeint.
Ich glaube, da sind zwei Welten aufeinander getroffen. Die des Juristen, der argumentiert, der aus der Universität kommt und dann als Verfassungsrichter tätig ist. Und die des Politikers, der mit schwererem Säbel ficht. Und ich glaube, das war ein bisschen eine explosive Mischung.
Das war schon relativ heftig. Ich muss dazu sagen, Ihr Bruder war quasi im Schattenkabinett von Frau Merkel, die damals für die CDU angetreten ist, sollte Finanzminister werden, hat ein neues, einfaches Steuermodell vorgestellt. Und dann kam die Schröder-Attacke.
Ja.
Tja.
Ja, was soll man dazu sagen?
Sie haben ja mit Ihrem Bruder gesprochen. Wie hat er es erlebt? Wie war das für ihn?
Das war sicher, also einmal einschneidend. Und wie ich schon sagte, da geht man auf ein Terrain, wo ganz andere Konditionen der Auseinandersetzungen des Sich-Verhaltens zu anderen Personen besteht. Ich glaube, das ist sehr überraschend. Daraus kann man lernen, auch wenn es schmerzhaft ist.
Und schmerzhaft war möglicherweise für den Bruder auch, dass die CDU und Frau Merkel sich relativ schnell von ihm verabschiedet haben damals.
Ja, so ist die Politik.
Sie waren auch viele Jahre, 30 Jahre Lehrstuhlinhaber in Tübingen. Machen Sie da noch was an der Universität?
Ich mache jetzt noch eine Vorlesung. Ich bin da auch außer Dienst mit Ablauf des letzten Semesters, des Sommersemesters, und mache aber noch die Vorlesung, und zwar natürlich Verfassungsprozessrecht.
Okay, wie vielte ist das in Ihrer Laufbahn?
Ich weiß nicht, siebte oder achte. Gut. Das kommt eben so mit dem Beruf.
Bundesverfassungsgericht ist ein abgeschlossenes, großes Kapitel Ihres Lebens, oder gibt es da jetzt immer noch irgendwelche Berührungspunkte?
Es gibt persönliche Beziehungen, aber sonst ist es ein abgeschlossenes Kapitel, weil ich meine, jetzt sind die Nächsten dran. Unser Grundgesetz sagt, man vertraut einem 12 Jahre die Auslegung und Interpretation an und dann ist Schluss. In der Demokratie gibt es Ämter auf Zeit, das wusste man. Und damit ist dann das auch beendet.
Und die Neuen warten auch nicht immer auf die Ratschläge der
Alten? Nein, ich finde das furchtbar, wenn die Alten den Jungen über die Schulter gucken und sagen, wie sie entscheiden müssten. Das ist Unfug, die Kompetenz ist übergegangen.
Wenn Sie zurückgucken, Herr Kirchhoff, gibt es ein Urteil, von dem Sie sagen würden, das ist mein wichtigstes?
Könnte ich so nicht sagen. Die Senatsverfahren mit der mündlichen Verhandlung, also die großen Verfahren, sind alle in ihrem Bereich wichtig. Also ob das Hartz IV ist, ob das das Urteil zum ZDF-Staatsvertrag ist, ob das das BKA-Urteil ist. Also dass man irgendwie sagt, ein Jahrhundert-Urteil. Ich glaube, das kann man erst so in 30, 40 Jahren sagen, welche Bedeutung ein bestimmtes Urteil hatte.
Gibt es ein Urteil, von dem Sie für sich ganz persönlich sagen würden, das ist mein größter Erfolg?
Muss man als einzelner Richter, als einer von achten, Erfolge individueller Art haben?
Ich meine fast nicht.
Nicht? Der Senat soll richtig entscheiden, das Gericht soll richtig entscheiden. Also ich habe nicht den Ehrgeiz, dass ich da als Person irgendwie besonderen Erfolg habe, der mir dann individuell zurechenbar wäre. Mir ist recht, wenn es der Senat gut gemacht hat.
Aber man möchte doch, wenn dann schlussendlich alle acht entscheiden, dass die eigenen Argumente in die Entscheidung mit einfließen.
Ja, aber das sind natürlich alle Fälle, nicht nur die, in denen man Berichterstatter war. Wenn Sie wissen wollen, was mich als Berichterstatter besonders gefreut hat, war es das Hartz-IV-Urteil. Weil wir da, wie man sagen, grundrechtlich Boden gemacht haben. Und ich glaube, das hat eine langfristige große Bedeutung.
Was konkret hat Sie gefreut?
Dass wir zum ersten Mal aus der Menschenwürde einen Leistungsanspruch hergeleitet haben, also Recht auf menschenwürdiges Existenzminimum, das verbunden haben mit dem Sozialstaatsprinzip, also auch dem Parlament seine Rolle gelassen haben, aber im Grundsatz gesagt haben, jeder Mensch hat einen Anspruch auf dieses menschenwürdige Existenzminimum. Das befriedigt mich sehr.
Wie oft musste das Bundesverfassungsgericht auch in Ihrer aktiven Zeit die Fehler der Politik ausbügeln?
Politik darf mutig sein. Politik möchte gestalten. Politik darf an den Rand der Verfassung gehen. Drum würde ich nicht von Fehlern reden, sondern wir sagen einfach nur, das erlaubt die Verfassung nicht. Das kommt vor, aber eigentlich sehr, sehr selten. Es sind die spektakulären Fälle dann, an die sich jeder erinnert. Aber im Grunde genommen funktioniert unser Rechts- und Verfassungsstaat bestens.
Heute feiern wir 70 Jahre Grundgesetz und in diesem Grundgesetz steht drin, Pressefreiheit wird gewährleistet. Ist das auch eine festgeschriebene Garantie für den Bestand des öffentlich-rechtlichen Rundfunksystems, Herr Kirchhoff?
Ja, in einer ganz langjährigen Rechtsprechung hat der erste Senat gesagt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, weil er nach anderen Konditionen arbeitet und funktioniert als der private Rundfunk, dass der Demokratie wesentlich ist, dass er eine wichtige Funktion für die Meinungsbildung in der Gesellschaft hat und dass er deshalb eine Garantie hat, dass er frei ist, sogar eine Finanzgarantie. Das hatten wir sonst für keine andere Institution ausgesprochen.
Wobei es inzwischen doch eine Vielzahl von Gegnern dieses öffentlich-rechtlichen Rundfunk- und Fernsehsystems gibt, die sagen, A, das System ist zu teuer und B, wird innerhalb dieses Systems getrickst und gelogen und betrogen.
Wenn man kritisiert, ist das sicher richtig. Auch der Rundfunk muss sich der öffentlichen Meinung stellen und sie nicht nur bilden. Aber das geht ja nicht sozusagen an die Basis, an die Überlegung, dass er Demokratie wesentlich ist. Und der Vorwurf, es wird gelogen und betrogen, der ist verbal etwas heftig. Ich würde sagen, das ist Bestandteil der allgemeinen öffentlichen Auseinandersetzung, welche Funktion der öffentliche Rundfunk hat, welchen Umfang er einnehmen soll.
Die AfD fordert ja in ihrem Parteiprogramm die Abschaffung dieses öffentlich-rechtlichen Systems und hat sie auch in einem persönlichen Angriff, ich formuliere es jetzt mal salopp, als Büttel dieses Systems bezeichnet. Juckt sie das?
Dass Urteile nicht immer auf Zustimmung stoßen, ist klar. Es sind ja Streitfälle und wenn ich Streit zwischen zwei Leuten entscheide, ist einer immer enttäuscht, weil er nicht Recht bekommt. Oder vielleicht auch beide, weil sie nur Halbrecht bekommen. Deshalb sind derartige Äußerungen im Alltag, das berührt er nicht.
Sehen Sie durch Angriffe dieser Art die Pressefreiheit in Deutschland bedroht oder haben wir, wenn wir beispielsweise nach Österreich gucken oder nach Ungarn gucken, es doch noch relativ gut?
Also wenn Sie diesen Blick über die Grenzen wagen, dann sind wir sicher in einer guten Situation. Ich glaube auch, dass die Bevölkerung da eine starke Meinung für die Pressefreiheit hat, was vielleicht in anderen Ländern nicht so ist. Also dass man da eine große Akzeptanz genießt, das hilft. Und sonst ist unser Grundrecht eben sehr stark. Es soll schützen, es soll Stabilität herstellen, auch wenn darüber diskutiert wird.
Wenn Sie sagen, Sie glauben oder Sie vermuten, dass es eine große Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung gibt, woran machen Sie das fest?
An eigenen Erfahrungen, an Meinungen, die einem entgegenkommen in den Diskussionen. Ich bin kein Statistiker, ich habe das nicht abgefragt. Aber im Großen und Ganzen wird doch Presse, sowohl die Printpresse als auch Fernsehen und Rundfunk, akzeptiert als ein Faktor in der öffentlichen Meinung, wenn man sich auch über die jeweilige individuelle Meinung, die konkrete Meinung, manchmal ärgert. Aber das gehört zum Prozess der geistigen Auseinandersetzung.
Vielleicht hilft es ja auch in der ganzen Diskussion, wenn man guckt, in Ungarn beispielsweise, Journalisten werden massiv verfolgt, in der Türkei Journalisten werden massiv verfolgt und beide Länder befinden sich in einer Übergangsphase von einer Demokratie in eine Diktatur. Kann man das so formulieren?
Das ist sehr hart formuliert, aber Sie haben leider recht, ich könnte Ihnen noch einige andere Länder nennen. Und wir machen eigentlich die Erfahrung, wenn die Meinungsfreiheit aufhört, wenn die Pressefreiheit aufhört, dann beginnt eine Gesellschaft sich umzuformen und sie verliert ihre Erneuerungsfähigkeit, ihre Modernität. Ob das ökonomisch ist, ob das technisch ist, ob das in der geistig-akademischen Auseinandersetzung ist. Diese Länder fallen on the long run zurück.
Wenn wir über das deutsche Justizsystem sprechen, Herr Kirchhoff, würden Sie sagen, im internationalen Vergleich auch ein rundum gutes System?
Im internationalen Vergleich hervorragend aufgestellt. Das heißt nicht, dass wir manche Dinge nicht ändern sollten.
Was würden Sie ändern, wenn Sie es könnten?
Wir haben teilweise sehr lange Prozessdauer, die durch sehr subtile und fein austarierte Verfahrensvorschriften verursacht wurden, vor allen Dingen im Strafprozess. Da wäre manchmal eine Beschleunigungsregel, denken Sie an die großen Wirtschaftsstrafsachen, wo ein Wust von Einzelheiten verhandelt werden muss, in der Anklageschrift vorgelesen werden muss, durchaus zu beseitigen.
Aber gibt es gerade in diesen Wirtschaftssachen nicht auch Absprachen zwischen dem Gericht, zwischen der Staatsanwaltschaft und den Verteidigern?
Ja, aber das ist ja eine nicht so sehr beliebte, ich möchte fast sagen Notwehrlösung. Wenn das Gericht und die Staatsanwaltschaft kapitulieren vor der Fülle der Details, weil sie wissen, sie kommen sonst überhaupt nicht zu Ende, dann ist das sicher nicht ein guter Schritt, zu einem, sagen wir mal, strafrechtlichen Vergleich zu kommen.
Ist das deutsche Justizsystem, um auf einen anderen Punkt zu kommen, nicht auch zu langsam? Also wenn man sich bestimmte Delikte anguckt, Körperverletzungsdelikte, es dauert ewig, bis verhandelt wird. Oder auch Wirtschaftssachen, ja. Gucken Sie diese Dieselgeschichte an, wie lange es jetzt gedauert hat, bis gegen Winterkorn beispielsweise Anklage erhoben wurde.
Man muss natürlich sehr sorgfältig erst ermitteln. Man darf nicht leichtfertig einen Menschen anklagen. Bereits die Anklageerhebung ist natürlich ein persönliches Desaster für jeden. Deshalb meine ich, wenn wir da ein bisschen mehr Zeit brauchen, das ist der Luxus, den sich ein Rechtsstaat leisten muss. Nur im Prozess, wenn wir da uferlos jedes Detail ausbohren müssen, da könnte man Zeit sparen.
Was könnte man tun, damit die Gerichte nicht mit so vielen Bagatellfällen zugemüllt werden?
Wenn Sie ein Grundgesetz haben, was jedermann einen Justizgewährleistungsanspruch gibt, dann würde ich auch sagen, dann soll jeder auch seine Chance haben. An dem Zugang zum Gericht, da würde ich wenig ändern.
Könnte man nicht da so eine Mediatorenschicht dazwischen schieben, die kleinrangige Geschichten, Nachbarschaftsstreits erstmal versucht zu regeln?
Also diese Mediation, die gibt's ja bereits in manchen Bereichen. Das kann man durchaus tun als ein notwendiges Vorverfahren. Aber wenn sich sozusagen ein Antragsteller, Kläger auf die Hinterbeine stellt, sagt, ich will meinen Fall von einem Richter entschieden haben, dann muss der Rechtsstaat sagen, ja, wir tun das.
Vor Gericht sind alle gleich, so heißt es, aber in der Praxis sieht's dann doch ein bisschen anders aus. Wenn ich beispielsweise als jemand vor Gericht es mit einem großen Konzern oder einer großen Organisation zu tun habe.
Ist das wirklich so?
Die haben Geld, die können in die nächste Instanz gehen, die haben die besten Anwälte.
Und wenn sie kein Geld haben, dann kriegen sie die Kosten entweder erlassen oder sie kriegen einen Rechtsanwalt gestellt. Im Zweifel sind sie rechtsschutzversichert. Also ich glaube, diese Überlegung,
da darf ich aber nicht mehr viel Geld auf dem Konto haben.
Ja, aber Sie müssen nicht die Hosentaschen völlig leeren und da darf nichts mehr drin sein. Diese Überlegung David gegen Goliath, gerade in unserem Rechtsschutz, da kann der Schuss auch nach hinten losgehen gegen Goliath.
Die Demokratie, wir haben ansatzweise drüber gesprochen, ist in manchen europäischen Ländern durchaus gefährdet. Sehen Sie, um damit anzufangen, unsere Demokratie eigentlich gefährdet aktuell?
In Deutschland glaube ich nicht. Dolf Sternberger hat ja gesagt, wir sind ein Volk von Verfassungspatrioten. Und da ist sicher das demokratische Prinzip, die parlamentarische Demokratie, ein ganz fester Wert in der Bevölkerung, den sie als selbstverständlich akzeptieren, den sie auch wollen.
Auf der anderen Seite gibt es eine massive Politikverdrossenheit. Parteien werden als Altparteien bezeichnet. Mhm. Politikern unterstellt man die schlimmsten Dinge.
Ich glaube, wir müssen unterscheiden, die Entscheidung für die Demokratie, die ist in der Bevölkerung klar, wie die ausgeht. Dass bestimmte Institutionen oder gar Personen kritisiert werden, ist was ganz anderes. Also wie diese Institutionen besetzt werden, dass diese Institutionen vielleicht in die falsche Richtung gehen. Während die Grundentscheidung Demokratie ja, ist unfraglich.
Aber bei den Parteien, die ja für unsere Demokratie wichtig sind, geht es ja nicht nur um einzelne Personen, die werden ja als Institutionen inzwischen in Frage gestellt. Oder sehen Sie das nicht so?
Das sehe ich nicht so sehr. Ich glaube, wir haben in der Parteienlandschaft jetzt mehr die Bewegung, dass die großen Volksparteien nicht mehr so groß sind und dass wir eine Vielfalt bekommen. Aber das ist auch Demokratie. Das ist das Spiel. Da haben manche Bedenken, dass das die vielleicht ein bisschen instabiler macht. Das kann man durchaus erwägen, aber dass sozusagen die Parteien als Transmissionsriemen, als Vorformer der politischen Meinung, als Anbieter von politischen Meinungen nicht, dass die untergehen oder dass die nicht gewünscht sind, sehe ich eigentlich nicht.
Ist es eine primäre Aufgabe der Justiz in Deutschland, nicht nur die Demokratie zu schützen und zu stärken, sondern auch das dazugehörige Personal?
Also die Aufgabe der Gerichte ist, Recht und Gesetz durchzusetzen. Also erst eine rechtsstaatliche Aufgabe. Vor allen Dingen bei den Verfassungsgerichten sagt dieser Rechtsstaat natürlich auch, es soll Demokratie sein. Damit wird die Aufrechterhaltung der Demokratie auch zu einem Rechtsgebot, muss auch verfolgt werden. Aber Personen zu stärken, das ist eigentlich nicht die Aufgabe der Gerichte. Institutionen. Es gibt Institutionen, die sind durch eine Person geprägt, Bundespräsident zum Beispiel. Ja. Da mag das ineinander fließen, aber sonst ist es nicht die Aufgabe, einzelne Personen stark oder schwach zu machen.
Kurzer Blick noch über die Grenzen. Wenn Sie beispielsweise nach Polen gucken, Da ist ja das polnische Justizsystem massiv unter Druck. Haben Sie die Befürchtung, dass Ihren Kollegen da Schlimmes passieren wird in der Zukunft?
Also sie werden zumindest massiv behindert in ihrer Aufgabe und wohl auch in ihrem persönlichen Bereich wegen ihrer Aufgabe. Und das gibt zu bedenken. Auf der anderen Seite, das habe ich, muss ich jetzt sagen, nur aus den Medien, das habe ich nicht selber ermittelt, ist die polnische Bevölkerung, glaube ich, in diesem Bereich hellwach und äußert sehr differenzierte Meinungen. Wenn man sieht, was da auf der Straße passiert, das ist ja nicht nur die Begeisterung für die herrschende politische Strömung.
Am Wochenende wird in Europa gewählt. Wird Europa gestärkt oder geschwächt aus dieser Wahl hervorgehen? Dieses als letzte Frage.
Eine Wahl legitimiert immer ein Parlament, was auf bestimmte Zeit gewählt ist. Deshalb ist jede Wahl eine Stärkung des Parlaments. Wie das Wahlergebnis aussehen wird, ich bin gespannt.
Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Gerne geschehen.
Das war's in Leute heute Vormittag mit Professor Ferdinand Kirchhoff.
Eins gehört.